Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Wir informieren gleich über die bundesweite Razzia gegen die Gruppierung Letzte Generation. Und unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke erläutert, warum der Bund Naturschutz im Freistaat gegen die neue Wolfsverordnung klagt. Die weiteren Themen. Oslo will die erste emissionsfreie Hauptstadt der Welt werden. Anlieger des Colorado River in den USA verpflichten sich, Wasser zu sparen. Fischer im Irak, eine Existenz zwischen Umweltverschmutzung, Öl und Grenzkonflikten. Und der Verbrauchertipp heute, Steuererklärung selbst gemacht für Rentner und Pensionäre. Hausdurchsuchungen von Polizei und Staatsanwaltschaft, bundesweit 15 Adressen von Personen, die der Gruppierung Letzte Generation zugerechnet werden, sind Ziel einer Razzia. Dies berichten das Bayerische Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft München. Mehr von Henning Pfeiffer.
Ermittelt wird gegen 7 Beschuldigte im Alter zwischen 22 und 38 Jahren. Sie sollen eine Spendenkampagne zur Finanzierung von weiteren Straftaten für die letzte Generation organisiert haben, heißt es in der Mitteilung. Der Vorwurf lautet auf Bildung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Die Behörden beschlagnahmten 2 Konten mit einem Gesamtbetrag von 1,4 Millionen Euro. 2 Beschuldigte hätten zudem versucht, im April 2022 die Ölpipeline Triest-Ingolstadt zu sabotieren. Ziel der heutigen Durchsuchung sei es, die Mitgliederstruktur der letzten Generation zu durchleuchten, ihre Finanzierung aufzuklären und Vermögen zu beschlagnahmen. Die durchsuchten Adressen liegen in den Bundesländern Berlin, Bayern, Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Hamburg. Zu Festnahmen sei es bisher nicht gekommen.
Henning Pfeiffer war das zur bundesweiten Razzia gegen die letzte Generation. Bayern hat seit Anfang Mai eine neue Wolfsverordnung. Der Abschuss von Tieren ist nun auch aus landwirtschaftlichen Gründen möglich. Also wenn ein Wolf zum Beispiel auf einer Alm einen Berg schafft oder eine Ziege reißt. Der Bund Naturschutz in Bayern klagt gegen die neue Wolfsverordnung und erläuterte die Gründe dafür am Vormittag im Rahmen einer Pressekonferenz. Michael Watzke in München. Welche Grundlage hat die Klage des Bund Naturschutz Bayern?
3 Grundlagen, nämlich deutsches, europäisches und internationales Recht. Auf deutscher Ebene sagt das Bundesnaturschutzgesetz, dass Wölfe in Deutschland den höchstmöglichen Schutzstatus besitzen, nicht dem Jagdrecht unterliegen. Dann auf europäischer Ebene die sogenannte Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, FFH, in der sich Deutschland verpflichtet hat, dass Wölfe langfristig einen lebensfähigen Bestand aufbauen können, den sogenannten guten Erhaltungszustand. Und dann gibt es international noch das Washingtoner Artenschutzabkommen und die Berner Konvention, auch die hat Deutschland ratifiziert. All das schützt den Wolf und der Bund Naturschutz reicht deshalb eine Normenkontrollklage beim Verwaltungsgericht München ein, begründet die auch sofort. Er sagt, es gibt formelle und inhaltliche Anforderungen an eine Verordnung und Bayern verstoße gegen bundesrechtliche Vorgaben. Das Argument beispielsweise, dass Gefahr im Verzug herrsche, weil jetzt die Weidesaison beginne, das sei nur vorgeschoben. Der Abschuss eines Wolfes muss an ein bestimmtes Verhalten des Wolfes gebunden sein, zum Beispiel eine Gefahr für den Menschen. Ein einzelner Riss eines Schafes reicht nicht, so wie es jetzt in der Wolfsverordnung in Bayern vorgesehen ist. Und deshalb sei eine formelle Unwirksamkeit und das führe zur Rechtswidrigkeit. Der Bund Naturschutz hat sich heute in dieser Pressekonferenz sehr zuversichtlich gegeben. Die Verordnung sei juristisch auf dünnem Eis. Das ist übrigens ein Satz, den man in Hintergrundgesprächen auch bei Landtagsabgeordneten in Bayern hört.
Wölfe sind also streng geschützt, sowohl nach deutschem wie auch nach europäischem Recht. Und Streitthema nicht nur in Bayern ist ja immer wieder der Herdenschutz. Der sei bei Alm- und Weidewirtschaft in den Bergen nicht machbar, so argumentiert die Regierung. Und der Bund Naturschutz?
Es geht ja um die sogenannten nicht schutzbaren Weidegebiete. Das sind vor allem Alpen, Mittelgebirge, dort, wo man Zäune nicht so leicht bauen kann, weil das Gelände steil ist, wo auch eine Behirtung nicht möglich ist. Aber die bayerische Landesregierung, so findet der Bund Naturschutz, habe große Flächen per se zu nicht schutzbaren Weideflächen erklärt. Ohne Grundlage, das gehe nicht. Der Schutz sei möglich, wenn man Geld in die Hand nehme, wenn man den Bauern helfe, wenn man deutschlandweit eine Summe zwischen 10 und 30 Millionen Euro dafür aufbringen würde, dann wäre das möglich, sagt Richard Mergner, der Vorsitzende des Bund Naturschutzes, der heute diese Pressekonferenz geleitet hat. Und Mergner sagt auch,
wir können und wir dürfen den Wolf in Bayern nicht mehr ausrotten. Er wird durch Bayern streifen, auch durch den Alpenraum. Und von daher ist die einzige Möglichkeit, einen intelligenten Herdenschutz zu betreiben. Wir schützen unsere Lebensgrundlagen, wir schützen die Ökosysteme. Aber in diesem Ökosystem Bayern hat der Wolf genauso ein Lebensrecht wie das Bergschaf oder die Ziege.
Der intelligente Herdenschutz, so sagt Merkner, der sei möglich, aber die bayerische Landesregierung versage das schon seit Jahrzehnten. Und bei dieser Wolfschutzverordnung habe sie den Bund Naturschutz auch gar nicht gefragt, sondern habe das Hoppla die Hopp aus Wahlkampfgründen ganz schnell umgesetzt.
Welche Rolle spielt denn eigentlich die Sicherheit der Bevölkerung in dem Streit?
Naja, es ist wie gesagt Wahlkampf. Natürlich gibt es Ängste vor dem Wolf in Bayern. Es gibt auch Ängste vor Bären in Bayern nach einem tödlichen Unfall bzw. einem Todesfall in Südtirol. Der Bund Naturschutz sagt, von den aktuell 30 Wölfen in Bayern gehe keine Gefahr für Menschen aus. Wenn das der Fall wäre, dann könne man ja einen Wolf abschießen. Aber Wölfe ernähren sich zu 95% von Rehen, Hirschen, Wildschweinen. Da seien sie auch sehr, sehr nützlich. Und die restlichen 5%, das seien Schafe, Ziegen. Und wie gesagt, wenn der Wolf gefährlich werde, so der Bund Naturschutz, dann habe man nichts gegen einen Abschuss. Aber das sei derzeit überhaupt nicht zu erkennen.
Und wie geht es weiter?
Jetzt will der Bund Naturschutz erstmal diese Normenkontrollklage einreichen beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Wenn der entscheidet, und das wird er wohl schnell tun, dann hofft der Bund Naturschutz auf eine positive Klage aus seiner Sicht. Eine Berufung wäre dann beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig möglich. Und natürlich ist das Ganze ja auch eine europarechtliche Angelegenheit. Also könnte auch der EuGH, der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, eine Rolle spielen. Sollte es tatsächlich zu Abschussverordnungen kommen, dann kann sich der Bund Naturschutz auch Eilklagen vorstellen. Und er will damit erreichen, dass Bayern nicht als erstes Bundesland eine solche Verordnung einführt und anderen Bundesländer möglicherweise nachziehen.
Der Bund Naturschutz Bayern informierte über die Hintergründe seiner Klage gegen das neue Wolfsgesetz des Freistaats. Danke nach München an Michael Watzke. In Leipzig beginnt heute das Treffen der Verkehrsministerinnen und Minister aus aller Welt. Luftverschmutzung und Treibhausgasemissionen. Der Verkehrssektor hat einen erheblichen Anteil daran. Wie lässt sich das ändern? Darüber wird in Leipzig debattiert. Wohl nicht ohne einen Blick in den europäischen Norden zu werfen, in die norwegische Hauptstadt Oslo. Es ist ein Blick in eine Zukunft, von der andere noch träumen. Oslo will bis 2030 die erste emissionsfreie Hauptstadt der Welt werden und ist dabei schon ziemlich weit gekommen. Es gibt viele Erfolge, aber auch einige Fehler. Sophie Donges berichtet.
In Oslos Innenstadt haben sie eindeutig Vorfahrt. Fahrräder, Fußgänger und die Straßenbahn. Sie prägen das Stadtbild, nicht etwa die Autos. Parkplätze gibt es kaum noch. In den vergangenen Jahren sind fast 800 umgewandelt worden in Grünflächen, Sitzbereiche für Restaurants oder Fahrradwege. Transport und Verkehr sind für ungefähr die Hälfte der Emissionen der norwegischen Hauptstadt verantwortlich. Deshalb hat Oslo die Verkehrswende eingeleitet, erklärt Heidi Sørensen von der Umweltbehörde.
Alle Autos sollen aus der Stadt verschwinden. Wir wollen ein autofreies Zentrum. Und die Fahrzeuge, die noch durch Oslo fahren, sollen emissionsfrei sein. Also entweder elektrisch betrieben oder mit Wasserstoff, die meisten aber elektrisch. Der Abfallsektor ist ebenfalls eine große Emissionsquelle, wie auch das Baugewerbe. Da haben wir es jetzt geschafft, dass die eigenen Baustellen der Gemeinde Oslo bereits emissionsfrei sind. Autofahrern wird das Leben schwer gemacht. Einige Bereiche sind bereits komplett gesperrt für Pkw. Und es ist teuer, in Oslo Auto zu fahren. Wer alle drei City-Maut-Ringe passiert und einen Diesel fährt, zahlt rund 9 Euro. E-Auto-Besitzer hingegen nur etwa die Hälfte des Preises. Die Gebühren in den Parkhäusern sind auch sehr hoch. Trotzdem zeigen die Umfragen, knapp die Hälfte der Bewohner findet es gut, Autos aus der Innenstadt rauszuhalten. Ich bin seit 5 Jahren nicht mehr mit dem Auto in der Innenstadt gewesen. Das muss ich nicht mehr, weil die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln so gut ist, ob mit U-Bahn, Straßenbahn oder Bus.
Nein, also, wenn du ein Bil
Wenn du ein Auto hast, ist es schwierig mit dem Parken. Jetzt habe ich kein Auto mehr und es ist viel einfacher, weil ich die öffentlichen benutze.
2018
hat der rot-grüne Stadtrat beschlossen, die Zahl der Fahrradwege zu verdreifachen. In diesem Jahr will die Stadt 12-mal so viel Geld für neue Radwege ausgeben wie für die Instandhaltung von Straßen. Die Opposition war empört. Und auch Ladenbesitzer oder Handwerker sind kritisch. Ohne Autos in der Innenstadt könnten sie kein Geld verdienen, sagt dieser Handwerker Anfin Lee. Für uns bedeutet das, dass wir nicht immer zur vereinbarten Zeit beim Kunden sein können, weil wir lange nach einem Parkplatz suchen. Manchmal müssen wir Termine sogar absagen, weil wir keinen finden. Wenn man viele kleine Aufträge hintereinander hat, muss man sein Auto die ganze Zeit zur Verfügung haben. Man weiß ja nicht, was man braucht und man kann auch nicht alles auf einem Fahrrad transportieren. Hier musste die Stadt nach Protesten nachbessern und Gewerbeparkplätze extra für Handwerker oder Lieferanten einrichten. Aber es sind zu wenige, findet Anfin Lee. Doch die Stadt sieht sich insgesamt auf einem guten Weg. Man habe die Emissionen bereits innerhalb weniger Jahre um ein Drittel gesenkt. In 7 Jahren soll es dann soweit sein. Oslo, die erste praktisch emissionsfreie Hauptstadt der Welt.
Ein Bericht von Sophie Donges. Arizona im Südwesten der USA nennt sich auch Grand Canyon State, denn dort hat der Colorado River in Jahrmillionen die berühmte 450 Kilometer lange Schlucht ins Gestein gefräst. Nun führt der Fluss aber immer weniger Wasser. Regen ist zur Seltenheit geworden. Doch der Wasserverbrauch der Anrainer ist hoch. Jetzt wird gespart. Und wie das aussieht, schildert Katrin Brandt.
Ein Februarmorgen in Rio Verde Foothills, nördlich von Phoenix, Arizona. Über Nacht hat es kräftig geregnet, ein Segen. Sie habe Eimer und Kannen unter die Regenauslässe gestellt und hunderte Liter Wasser gesammelt, sagt Rose Carroll, die hier seit 10 Jahren eine Eselrettungsstation betreibt. Braune, schwarze, rostrote und weiße Esel, alle nicht mehr jung, stehen an diesem Morgen unterm knallblauen Himmel von Arizona herum oder mümmeln Heu. Am Horizont schneebedeckte Berge, davor Kakteen, Palmen, Palo Verde-Bäume mit ihren typischen grünen Stämmen. Der nächtliche Guss hat geholfen, aber das Grundproblem bleibt. Seit Januar sitzen die etwa 1000 Bewohner von Rio Verde Foothills auf dem Trockenen. Bisher konnten sie sich ihr Wasser in großen Tanklastzügen aus der Nachbargemeinde Scottsdale liefern lassen. Dann aber drehte Scottsdale den Hahn zu, weil es das Wasser selber braucht.
No dishes, we use paper plates. So our waste has gone through the roof.
Die Familie Rime mit ihren 4 kleinen Kindern benutzt seither nur noch Einweggeschirr, um Wasser zu sparen, weshalb die Menge an Müll explodiert ist, erzählte Cody, der Vater, im Frühjahr. Wenn Scottsdale uns das antun kann, wird damit ein gefährlicher Präzedenzfall für das ganze ländliche Arizona geschaffen. Das kann jedem passieren, warnte Cody Rime damals. Bis heute gibt es keine dauerhafte Lösung für den Streit. Scottsdale hatte seine Nachbarn in der Tat schon früh gewarnt, dass es Engpässe geben würde, sagt Sarah Porter, Expertin für Wasserwirtschaft an der Uni von Arizona. Das Colorado-System ist generell überlastet. Wir müssen an einen Punkt kommen, an dem wir alle gemeinsam mit weniger Wasser aus dem Colorado rechnen und weniger nutzen. Ein erster Schritt ist getan. Nach langen Debatten haben sich Kalifornien, Arizona und Nevada dazu verpflichtet, bis 2026 rund 3,7 Milliarden Liter Wasser weniger aus dem Wassersystem zu entnehmen, das vom über 2000 Kilometer langen Colorado-Fluss gespeist wird. Das entspräche einer Reduktion von 13%, für die betroffenen Gemeinden finanziell entschädigt werden sollen. Ein Grund dafür, dass dieser Beschluss zustande kam, war der schneereiche Winter, der viel Schmelzwasser bringen wird. Die dicke Schneedecke hat uns den Luxus erlaubt, eine Vereinbarung zu treffen, die nicht ganz den Hoffnungen der Regierung entspricht, aber uns Zeit gewinnen lässt, sagte Catherine Sorensen von der Uni Arizona bei NPR. Ganz wichtig auch, dass es eine freiwillige Vereinbarung war.
And that's important because the minute the federal government does that, someone's gonna sue.
Sobald die Bundesregierung eingegriffen hätte, hätte jemand dagegen geklagt, glaubt Sorensen. Insgesamt 40 Millionen Menschen hängen vom Wasser des Colorado ab, das 7 Bundesstaaten speist und zur Stromerzeugung, für die Landwirtschaft und die Trinkwasserversorgung genutzt wird. Aber die historische Dürre in Verbindung mit Übernutzung haben dazu geführt, dass die Pegel der großen Reservoirs Lake Mead und Lake Powell dramatisch gesunken sind. Und daran hat auch der regenreiche Winter kaum etwas geändert. So viel ist den Anwohnern von ländlichen Gemeinden wie Rio Verde Foothills klar.
Every drop of water now is like gold.
Jeder Tropfen Wasser ist jetzt wie Gold, sagt Rose Carroll, die Frau mit der Eselrettungsstation. Und das ist erst der Anfang.
Wasser ist rar im trockenen Südwesten der USA und die Menschen müssen sparsam damit umgehen. Fischfang, der sichert seit langer Zeit die Existenz zehntausender Menschen an der Südspitze des Irak. Dort mündet der Shatt al-Arab in den Arabischen Golf. Schiffsfriedhof. Mittlerweile sind Wasser und Ufer verdreckt und viele Fischer haben aufgegeben. Einige machen trotzdem noch weiter mit kleinen Schiffen und mit großer Angst. Denn in der Nähe der Fischgründe verläuft die Grenze zu Iran und Kuwait. Dort sitzen irakische Fischer wegen unerlaubten Grenzübertritts im Gefängnis. Thilo Spanhel war mit einem der wenigen noch aktiven Fischer unterwegs.
Der Motor dröhnt. Das kippelige Holzboot von Ahmed schießt mit einer beängstigenden Geschwindigkeit über das braune Wasser des Shatt al-Arab. Ein paar Kilometer weiter mündet der Fluss im Süden des Iraks in den Persischen Golf. Es ist noch kühl an diesem Morgen und trotzdem hängt schon jetzt ein moderiger Geruch in der Luft. Am vorbeiziehenden Ufer auf der rechten Seite liegen hunderte kleine und große Fischerboote im Schlamm. Ein Bootsfriedhof. Am anderen Ufer gibt es außer Schilf nicht viel zu sehen. Es ist iranisches Grenzgebiet und auch die Grenze von Kuwait ist nah.
Wir wurden schon von dort beschossen. Es ist gefährlich, wenn du dem Ufer zu nahe kommst. Sie haben meinen Bruder gefangen genommen, ihn gefesselt und in den Iran gebracht.
Ahmed stellt den Motor ab. Das Boot treibt jetzt mitten auf dem breiten Fluss. Hastig werfen er und sein Bruder das Netz aus. Dabei blicken sie immer wieder nervös zum Horizont. Der Shatt al-Arab ist an dieser Stelle rege befahren. Kleinere Öltanker, Frachter und Schlepper der Ölfirmen kommen hier regelmäßig durch. Bevor das nächste Schiff kommt, müssen aber erstmal ein paar Fische ins Netz gehen.
Es liegt jetzt bei Gott. Ich weiß es auch nicht. Manchmal fange ich 10 Fische an einem Tag, manchmal 100. Aber es gibt auch Tage, da fange ich gar nichts.
In den letzten Jahren ziehen die Brüder aber immer weniger Fische aus dem schlammigen Wasser. Wenn dann mal was ins Netz geht, dann verkaufen sie es auf dem nahegelegenen Fischmarkt in Al-Fau, einem kleinen Ort am Ufer des Shatt al-Arab. Auf einem staubigen Platz am Ufer schützen einige Wellblechhütten den Fisch auf den Holztischen vor der Sonne. Hier nehmen die Verkäufer den Fang aus, putzen ihn. Mit Gummistiefeln stehen sie in großen Pfützen, in denen die Fischschuppen glitzern. Dazwischen Badran Isa al-Tamimi. Der alte Mann trägt eine lange und traditionelle Galabeya und hat sich wegen der Hitze ein Tuch um den Kopf gewickelt. Ein dichter Schnurrbart ziert sein Gesicht. Er ist der Vorsteher der lokalen Fischer.
Der Shatt al-Arab leidet unter der Verschmutzung durch die umliegende Industrie. Sie leiten ihre Abwässer in den Fluss, deshalb sind 3/4 der Fische hier verschwunden.
Lediglich ein Bruchteil der Boote würde noch rausfahren, berichtet al-Tamimi. Ein Problem. Denn zehntausende Menschen in den Orten am Shatt al-Arab hängen vom Fischfang ab, nicht nur die Fischer selbst. Doch die Ufer des Shatt al-Arab sind in den letzten Jahren zu einem Schiffsfriedhof geworden. Salman Kherala, irakischer Experte für Naturschutz, hat vor kurzem in Zusammenarbeit mit Human Rights Watch eine mehr als 100-seitige Studie über die Verschmutzung des Shatt al-Arabs vorgelegt. Dafür hat er unter anderem auch die Wasserqualität des Flusses analysiert.
Viele Krankenhäuser leiten ihre Abwässer direkt in den Fluss. Direkt, das muss man sich mal vorstellen. Die Chemie von den vielen Medikamenten gelangt ungefiltert in den Shatt al-Arab. Bei meinen Untersuchungen habe ich sogar menschliche Körperteile im Wasser gefunden.
Doch der irakische Staat würde kaum etwas gegen die Verschmutzung unternehmen. Viele Gelder, die für entsprechende Infrastrukturprojekte bestimmt seien, würden nur auf dem Papier existieren, meint Salman Khairallah. Experten wie er sind überzeugt, dass das meiste Geld in den Taschen einer kleinen Elite verschwinde. Korruption ist im Irak weit verbreitet. Die neue Regierung unter Premierminister Mohammed al-Sudani hat zwar Besserung gelobt, aber spricht man mit den Leuten auf dem Fischmarkt von Al-Faw, glaubt daran kaum jemand.
Korruption, Grenzkonflikte und Umweltverschmutzung. Das Leben der Fischer im Südirak ist mühsam und gefährlich.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Auch die meisten Rentner müssen Steuern bezahlen und sie sollten am besten immer eine Steuererklärung machen. Das lohnt sich, weil sie Sonderausgaben wie zum Beispiel Spenden und außergewöhnliche Belastungen angeben und abschreiben können und damit ihre Steuerlast senken. Was Rentnerinnen und Rentner beachten müssen, erklärt Eva-Maria Götz.
Ich habe die normale BFA-Rente. Da wird bei mir 50% plus Steigerung versteuert. Dann habe ich eine Rente von der Bank, die wird voll versteuert. Und eine, wo ich selbst eingezahlt habe, da wird nur ein ganz kleiner Teil versteuert. Das ist also ein Mix.
So wie diesem Rentner geht es vielen. Sie erhalten ihre monatlichen Zuwendungen nicht aus einer Quelle und müssen jeden dieser Beträge unterschiedlich versteuern. Und nicht nur das. Wie hoch der zu versteuernde Prozentsatz der BFA-Rente ist, hängt vom Jahr des Renteneintritts ab. 50% waren das, wenn jemand im Jahr 2005 oder früher in Ruhestand gegangen ist.
Ich muss eine Steuererklärung machen, weil ich mit meinen 3 Anteilen in die Versteuerungszone komme. Ist etwas kompliziert.
Aber es ist nötig. Es sei denn, die Jahresrente liegt unter dem Grundfreibetrag. Und der beträgt im Jahr 2023 10.908 Euro. Alles, was darüber liegt, muss versteuert werden. Inzwischen liegt der zu versteuernde Anteil bei 83%. Ging man zum Beispiel am 1. Januar 2023 in den Ruhestand und erhält jährlich 25.000 Euro Rente, muss man davon also 20.750 Euro versteuern. Wie hoch die jährliche Steuerlast im Endeffekt ist, hängt davon ab, ob es noch andere Einkünfte gibt, erklärt Rudolf Gramlich, Vorstandsbeauftragter beim Lohn- und Einkommensteuerhilfering Deutschland e.V.
Die Betriebsrenten, davon kann man davon ausgehen, die sind alle steuerpflichtig. Es gibt verschiedene Formen von Betriebsrenten. Das beginnt bei Unterstützungskassen und geht dann weiter zu Pensionskassen oder Pensionsfonds. Also dort gilt auch nicht dieser Prozentsatz, den wir genannt haben, für dieses Jahr 83%, sondern es gilt die volle Versteuerung.
Allerdings kann man in der Steuererklärung dann auch wieder Abzüge von der Gesamtsumme geltend machen.
Davon kann man dann noch abziehen einen Werbungskostenpauschbetrag. Das sind auf jeden Fall 102 Euro, wobei auch Rentner auch diesen Betrag überschreiten können, zum Beispiel eben mit Steuerberatungskosten. Viele Rentner sind auch noch in der Gewerkschaft oder in einem anderen Berufsverband.
Auch außergewöhnliche Belastungen, zum Beispiel Hilfsmittel bei körperlicher Beeinträchtigung, die Beiträge für die Krankenversicherung oder Spenden sind absetzbar. Wenn man jemand anderen pflegt, kann man auch dafür einen steuermindernden Pauschbetrag geltend machen. Der zu versteuernde Prozentsatz erhöht sich zurzeit um jährlich 1%, bis im Jahr 2040 100% erreicht sein werden. Allerdings berät die Koalition noch über eine Absenkung auf 0,5 Prozentpunkte. Eine Steuererklärung ist für die meisten Rentner und Rentnerinnen aber heute schon Pflicht und nützlich zugleich.
Mit Elster & Co. anfreunden, dem Selbermachen der Steuererklärung, widmet sich morgen Vormittag der Marktplatz ab 10.08 Uhr. Das Bundesjustizministerium will den Anschluss einer Mini-Solaranlage etwa auf dem Balkon oder an der Hausfassade deutlich erleichtern. Ein Referentenentwurf sehe laut der Nachrichtenagentur AFP die Aufnahme solcher Anlagen in den Katalog privilegierter Maßnahmen vor. Damit hätten alle, die eine Wohnung besitzen oder gemietet haben, einen Anspruch auf Zustimmung für den Betrieb einer solchen Anlage. Die Debatte um das Heizungsgesetz geht weiter. Ab 12.10 Uhr in den Informationen am Mittag bei Sarah Zerback. Das war Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann.